Am Mikroskop.
Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 28. Kürzerer Schutz innovativer Medikamente, ein Bärendienst der EU-Kommission? Die Diskussion ist nicht neu. Welchen Schutz sollen Innovationen von Pharmafirmen genießen, damit sich einerseits die immensen Investitionen wirtschaftlich lohnen und andererseits die Interessen des Gesundheitssystems gewahrt bleiben? Im Zuge der EU-Pharma-Gesetzgebung steht dieses sensible Gleichgewicht nun erneut auf dem Prüfstand. Die EU-Kommission veröffentlichte im April 2023 einen Gesetzesvorschlag, der viele positive Aspekte enthält. So sollen etwa die Zulassungsprozesse beschleunigt werden. Gleichzeitig fürchten viele aber negative Folgen, weil ebenso der sogenannte Unterlagenschutz deutlich verkürzt werden soll. Neue Medikamente könnten dann früher generisch produziert, also nachgeahmt werden. Mein Name ist Martina Rupp und ich spreche darüber mit Magister Francine Prodiani, Managing Partnerin bei Dorda Rechtsanwälte und Leiterin der Health and Life Science Group. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Vielen Dank.
Und mit uns diskutiert Elisabeth Keil, Geschäftsführerin von Daiichi Sankyo Austria.
Hallo.
Frau Prodiani, können Sie uns zunächst einen Überblick geben, worum es in dem Vorschlag der EU-Kommission genau geht und wie der aktuelle Stand nach der vor kurzem stattgefundenen Diskussion im EU-Parlament ist?
Sehr gerne. Also ich glaube, das Wichtigste zu sagen ist, wo befinden wir uns jetzt einmal heute? Der Unterlagenschutz, der sogenannte, beträgt derzeit 8 Jahre als Basis und man hat dann noch 2 Jahre Marktexklusivität on top. Heißt also insgesamt 10 Jahre, den man Schutz genießt. Was bedeutet das im Konkreten? Was ist der Unterlagenschutz? Wenn ich jetzt ein Arzneimittel zur Zulassung bringe, das kennen wir alle aus Covid-Zeiten, dass etwas auf den Markt kommt, dann ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Tag, wo die EMA sagt, dass es zugelassen wird für die EU, genieße ich dann jedenfalls diese 8+2 Jahre Schutz meiner Unterlagen. Das bedeutet, dass generische Anbieter sich nicht auf meine klinischen Studien berufen können und so auch nicht auf den Markt kommen können in diesem Zeitraum. Der Vorschlag der Kommission jetzt aus April, der auch im Parlament mittlerweile diskutiert wurde, sieht eine deutliche Verkürzung dieser Fristen vor. Nämlich auf 6 Jahre plus wieder 2 Jahre Marktexklusivität bedeutet unterm Strich -2 Jahre. Das bedeutet eine gewisse Verkürzung der Zeit, in der sich Investitionen in Innovation auch rentieren können. Ja, es gibt da auch Ausgleichsmaßnahmen, die vorgesehen sind in dieser neuen Pharma Legislation. Man muss dazu sagen, die ist schon sehr lange im Werden. Das ist ein Prozess, der Jahrzehnte bereits andauert. Die älteren Regelungen, die derzeit in Kraft sind, stammen zum Teil aus den 80er Jahren bereits und 90er Jahren. Das heißt, es war schon ein Reformbedarf hier. Das ist jetzt sozusagen der große Wurf. Wenn man sich das Ganze durchliest, hat es auch über 1000 Seiten. Also es ist ein großes Werk. Ja, und Kernstück ist eben dieser Unterlagenschutz, beziehungsweise die forschende Industrie sieht das natürlich sehr kritisch, diese Verkürzung. Wie gesagt, es gibt Ausgleichsmaßnahmen, die hier auch vorgesehen sind. Einerseits, und das ist vielleicht die wichtigste Gegenmaßnahme sozusagen, ist, dass ich, wenn ich mit diesem Medikament dann auf allen 27 EU-Mitgliedstaatsmärkten auf den Markt komme, innerhalb von 2 Jahren, ich wiederum 2 Jahre plus bekomme im Unterlagenschutz.
Als Belohnung.
Als Belohnung, genau dafür, dass ich so brav war und das überall auf den Markt gebracht habe. Ja. Und das klingt natürlich toll, ist es aber nicht, weil das dazu führt, dass ich den Druck habe, in 2 Jahren auf all diesen Märkten vorzukommen. Das ist aber sehr individuell pro Land, das ist ja nicht zentral gesteuert. Gerade Gesundheit ist etwas, was in den Ländern sehr, sehr verschieden geregelt ist. Das bedeutet, wenn man sich das durchdenkt, und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das letzte Land, das die Genehmigung sozusagen erteilt, auf den Markt zu kommen, wird immer am meisten Macht haben. Weil wenn ich auf 26 Märkten schon vorhanden bin, ich habe dann nur mehr einen Markt, der offen ist, dann kann dieser eine Markt eigentlich alles von mir verlangen, weil ich ansonsten die 2 Jahre plus Unterlagenschutz wieder verliere. Und das hat natürlich einen unglaublichen Geldwert.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Mal noch ganz kurz back to basics. Was ist der Unterschied zwischen Patentschutz und Unterlagenschutz?
Ja, großer Unterschied. Beides juristische Funktionen, aber setzen zu anderen Zeitpunkten an. Der Patentschutz fängt viel, viel früher an und soll eine Erfindung schützen. Beginnt meist schon bei Wirkstoffmolekülen. Man erfindet ein neues Molekül sozusagen, lässt sich das sofort patentieren. Und ab diesem Zeitpunkt hat man 20 Jahre Schutz. Man muss aber bedenken, wenn ich in diesem Stadium bin, liegt noch ganz, ganz viel vor mir, bevor ich überhaupt auf den Markt als Arzneimittel kommen kann. Das sind Finanzierungen, die ich brauche. Ich brauche ganz viel Geld, um da ans Ziel zu kommen. Ich habe sehr viele Regelungen, die vorsehen, ich muss klinische Studien machen. Ich muss das in verschiedenen Stadien ausprobieren sozusagen. Also da habe ich die Phase 1, 2 und 3, bis ich überhaupt so weit bin. Und dann muss ich es beantragen, dass ich eine Zulassung bekomme und ich muss das ganze Zulassungsverfahren machen. Das heißt, wir sprechen von Dauern von mindestens 10 bis 12 Jahre plus. Da ist mir aber der Patentschutz dann schon fast ja weg, weil ich ja nur 20 Jahre habe. Mhm. Während der Unterlagenschutz erst zu greifen beginnt, wenn ich eine Zulassung habe, also zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt. Und ansetzt, dass man eben auf die Studien, die ich gemacht habe, die sehr viel Geld kosten, nicht einfach referenzieren kann als Generikahersteller. Das bedeutet, ja, es schützt etwas anderes. Deins schützt den Wirkstoff oder das, was ich patentieren kann. Und das andere schützt die Unterlagen dazu, die ganze Forschung, die dann noch hineingegangen ist und setzt zu verschiedenen Zeitpunkten an.
Sie haben jetzt den Zeitdruck schon angesprochen, mehrfach. Welche Konsequenzen hätte es denn noch, wenn, wie Sie sagen, der Unterlagenschutz um 2 Jahre oder auch nur 6 Monate verkürzt wird?
Ja, weil das Parlament, wie Sie jetzt richtig gesagt haben, deren Vorschlag ist, nicht um 2 Jahre zu verkürzen, den Unterlagenschutz, sondern nur um 1,5 Jahr, dass wir bei 7,5 Jahre sind. Dennoch macht es einen Unterschied, weil man braucht, um klinische Forschung zu betreiben, vor allem eins, sehr viel Geld. Und sehr viel Geld muss sich rentieren. Also wenn die Unternehmen selbst investieren in so einen Prozess, aber auch wenn Dritte investieren in so einen Prozess, wenn ich zum Beispiel ein Biotech-Startup bin, ja, die müssen berechnen können, ob sie einen Return on Investment haben werden in dem möglichen Zeitraum. Und Investoren und Unternehmen können nicht rechnen mit möglichen Zeitpunkten in der Zukunft, sondern müssen das hernehmen zur Berechnung, was sicher ist. Das bedeutet, wenn es eine Verkürzung auf 6 Jahre gibt, dann müssen Sie mit den 6 Jahren rechnen oder mit den 7,5 Jahren, wenn wir nach dem Parlament gehen. Die zusätzlichen Ausnahmen, die wir besprochen haben, dass ich plus 2 Jahre habe, wenn ich auf allen Märkten vorkomme, und da gibt es ein paar weitere Ausnahmen auch, mit denen kann ich ja nicht sicher rechnen. Deshalb kann ich das als Investor dann auch nicht in meine Berechnungsgrundlage hineinnehmen. Unterm Strich bedeutet das, dass weniger Geld in diese Industrie hineinfließen wird und damit in die Forschung.
Schauen wir uns doch gleich ein paar Zahlen an dazu. Europa steht als Forschungs- und Produktionsstandort jetzt schon unter enormem Druck. Ich habe gelesen, von den gesamten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, die in den USA, Europa, China und Japan getätigt werden, entfallen nur 31% auf Europa. Dieser Anteil ist von 41% im Jahr 2001 stetig gesunken. Die USA haben im Gegenzug ihre Forschungsausgaben in den letzten 20 Jahren von 2 Milliarden US-Dollar auf 25 Milliarden US-Dollar erhöht. Und während in den 1990er Jahren die Hälfte aller neuen Medikamente aus Europa kamen, ist es heute eines von 5 Medikamenten. Würde die neue Regelung diese Dynamik noch beschleunigen?
Ja, also definitiv. Dazu gibt es ja verschiedene Reviews, wie zum Beispiel jenen von Dollon, der eben das auch untersucht hat und gesagt hat, dass die europäischen Investitionen am Gesamtvolumen noch weiter abnehmen würden, nämlich um ungefähr 50% in den nächsten 15 Jahren. Das wäre ein Verlust von ungefähr 50 Produkten von 225, die in 15 Jahren auf den Markt kommen würden. Also für die Industrie wäre das ein massiver Einschnitt und in weiterer Folge natürlich auch für Patienten, denen keine innovativen Therapien mehr zur Verfügung Verfügung stehen würden. Lassen Sie mich vielleicht aber dazu auch noch sagen, dass die Industrie, die pharmazeutische forschende Industrie, ja prinzipiell nichts der Zielsetzung der Europäischen Kommission entgegensetzt. Prinzipiell klingt das ja alles sehr positiv. Wir wollen den Pharmastandort stärken, wir wollen einen einheitlichen Zugang für Patienten zu innovativen, sicheren Therapien und das möglichst in ganz Europa. Und das Ganze soll auch noch eco-friendly sein. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aber wie wir eben schon gehört haben, ist das Ganze an gewisse Hürden gebunden, nämlich dann, wenn ich den Patentschutz nur nach einer Reduzierung wieder verlängert bekomme, die Schutzfrist, wenn ich gewisse Hürden überspringe. Und diese Hürden sind eben so umfangreich, dass es gar nicht gelingt, sie mitunter zu erfüllen. Und sind möglicherweise auch mit einem wahnsinnigen Verwaltungsaufwand an allen möglichen Stellen verbunden. Und jetzt weiß man ja, dass Europa prinzipiell schon eher kostenintensiv und verwaltungsintensiv ist. Also das Ganze ist so ein bisschen, die Katze beißt sich in den Schwanz.
Es klingt, als ob Franz Kafka ein Videospiel entwickelt hätte. Das ist ein bisschen kompliziert. Es könnte man natürlich oberflächlich betrachtet sagen, egal wo die Medikamente entwickelt und produziert werden, wichtig ist doch nur, dass wir, die österreichischen PatientInnen, sie auch erhalten. Ist das also nur ein Problem der Pharmaindustrie oder auch eines des Gesundheitswesens?
Also es ist generell ein multifaktorielles Problem. Es geht um innovative Therapien, die Patienten dann möglicherweise nicht mehr zugutekommen. Es geht um den Industriestandort, es geht um Arbeitsplätze. Es ist ein ganz großes multifaktorielles Problem. Wir wissen aber sehr genau, und das hat die Ökonomiker-Studie untersucht, dass dort, wo klinische Forschung stattfindet, Patienten auch schneller Zugang zu dieser Innovation haben. Also nehmen wir an, ein Präparat kommt in Österreich auf den Markt, wenn da Studienzentren eingebunden waren in Österreich, kann man davon ausgehen, dass der Market Access, wie das so schön heißt, also der Zugang des Patienten zur Innovation schneller und auch leichter und möglicherweise auch zu besseren Bedingungen stattfindet, als das ohne klinische Forschung gewesen wäre.
Und Covid zeigt uns auch etwas. In der Covid-Zeit haben alle Patientinnen zu Recht geschrien, keine Antibiotika mehr am Markt, keine Kinderarzneispezialitäten mehr am Markt, etc. etc. Warum ist das? Weil wir sehr abhängig sind vom Ausland in der Produktion. Wenn das alles ins Ausland geht und dann natürlich ins billigere Ausland, dann kann man nicht verhindern, dass Europa abgeschnitten wird von der Lieferung von Arzneimitteln aus zum Beispiel China, Indien, das war der Fall in Covid, aber auch aus den USA, wenn Tendenzen wieder dorthin bestehen zu sagen, USA first, dann wird Europa nur als Zweiter bedient und das kann gerade in kritischen Situationen dann schwierig werden.
Weil dann vielleicht der österreichische Markt zu klein ist, zu uninteressant ist?
Ja, das auch. Aber ich glaube, es hat noch eine Dimension, nämlich die, dass wir dann möglicherweise auch eine Abwanderung von Spitzenkräften haben werden. Weil dann, wenn klinische Forschung in Österreich nicht mehr stattfindet oder deutlich reduziert stattfindet, wird eben auch Spitzenmedizin in Österreich nicht mehr stattfinden. Und dann ist das viel gelobte Gesundheitssystem nicht mehr ganz so viel wert.
Nochmal die Argumentation der Befürworterinnen dieser Regelung. Damit könnten neue Medikamente früher als Generika, also deutlich billiger hergestellt werden. Was halten Sie dem entgegen?
Naja, wenn weniger Innovation auf den Markt kommt, dann gibt es auch weniger Generika. Und die Modulierung dieses Systems bietet ja auch für Generika keine Planungssicherheit mehr. Also insofern ist es sowohl für die innovative forschende Industrie als auch für die Generika-Industrie nachteilig.
Welche Konsequenzen hat das für die österreichischen PatientInnen? Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel?
Für Patientinnen und Patienten ist es meines Erachtens so, dass sie definitiv weniger Zugang zu Innovation haben werden. Das Ganze hat ja noch eine Komponente, also neben dieser Pharma-Legislation hat ja auch das österreichische Gesundheitswesen oder die österreichische Gesundheitsreform jetzt eine neue Komponente, das sogenannte Bewertungsboard, das jetzt in aller Munde ist. Das heißt, dahingehend ist die Befürchtung da, dass entweder Innovation gar nicht erst nach Österreich kommt oder aber wenn sie nach Österreich kommt, der Patient, der bis dato zumindest im Krankenhaus, im onkologischen Bereich zum Beispiel, einen sehr guten Zugang hatte, diesen in Zukunft einfach nicht mehr haben wird, ja, und deutlich länger darauf warten wird müssen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und das kann mitunter lebensentscheidend sein. Wenn Sie eine seltene Erkrankung haben, eine onkologische Erkrankung, ist das schon ein massives Problem.
Und man muss sich ja auch überlegen, was in den Pipelines steckt. Jetzt auch nach Corona und alles, was mit mRNA zum Beispiel zu tun hat, da wird es noch ganz große Entwicklungen in den nächsten Jahren geben. wollen wir wirklich uns dagegen entscheiden, da ganz am vordersten Front als Patient, Patientin davon profitieren zu können. Und wenn wir lauter Maßnahmen treffen, die diese Unternehmen, die auch in Europa tätig sind, abwandern zu lassen in der Forschung, dann werden wir viel später drankommen, wirklich tolle Innovationen anwenden zu können.
Frau Brogiani, wie geht's denn nun weiter? Die Diskussion ist ja noch lange nicht entschieden.
Nein, diese Diskussion ist noch lange nicht entschieden. Der Vorschlag der Kommission war mal ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt. Jetzt hat das Parlament vor nicht allzu langer Zeit ihre Position dazu herausgegeben. Was jetzt passiert ist, es gibt eine EU-Wahl, davor wird einmal nichts passieren. Danach wird auch der Rat darüber entscheiden, welche Position der Rat dazu einnimmt, zu dieser Pharma-Legislation. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen diesen drei Institutionen. Die werden darüber diskutieren und dann sollte es irgendwann mal einen endgültigen Gesetzesvorschlag geben, mit dem rechnet man im Jahre 2026. Dann wird es noch Übergangsfristen geben etc. Aber obwohl das so klingt, als wäre es sehr weit in der Zukunft, man muss sagen, sobald Unsicherheit entsteht über wie die Zukunft sein wird, entscheiden Unternehmen ja bereits über die Zukunft. Das heißt, wenn sie davon ausgehen, dass in 2026 und darüber hinaus rechtliche Unsicherheiten darüber bestehen, wie lange der Unterlagenschutz zum Beispiel ist, dann werden sie eher Entscheidungen treffen gegen Europa, um auf der sicheren Seite zu sein.
Sie werden kein Risiko eingehen.
So ist es.
Frau Keil, wie sehen Sie das?
Ich sehe es ganz genauso. Ich glaube, die Unternehmen werden sich dann abwartend verhalten. Ich sehe, dass USA und China schon lange an uns vorbeigezogen sind. Also China noch nicht, aber die USA bereits jetzt. Ich glaube, das ist eine eher düstere Prognose für die Pharmaunternehmen, wiewohl die Pharmaindustrie, und das muss man schon sagen, sehr wohl bereit ist, sich in diese Diskussion aktiv einzubringen mit allen Stakeholdern und da aktiv mitzudiskutieren und auch proaktiv Vorschläge zu bringen. Und ich glaube, es ist Österreich auch gut beraten und das findet auch statt, wenn eben diese aktive Diskussion zwischen Gesundheitsministerium und Wirtschaftsministerium stattfindet, weil das eben, wie gesagt, ein multifaktorielles Problem ist. Also da hängt der Forschungsstandort daran, da hängt der Patientenzugang daran, da hängen so viele Dinge dran, die für Österreich einfach wichtig sind und von Bedeutung sind. Und man weiß ja, Österreich ist ein recht kleines Land. Im Zuge dessen sozusagen verzichtet ein Unternehmen dann vielleicht gern und sagt, na gut, Österreich spielt nicht so eine Rolle wie möglicherweise ein anderes großes Land oder wie ein anderer Kontinent. Und das wäre eher düster.
Ja, das wollen wir nicht hoffen. Ich hoffe, alle Beteiligten können das auch verhindern. Sie bleiben dran. Wir bleiben auch dran. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise und dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie die Dolon-Studie im Detail interessiert, finden Sie den Link dazu in unseren Shownotes. Und wenn Sie alles über den Patentschutz wissen wollen, hören Sie sich doch gern unsere Episode 3 des Podcasts zu Patentschutz bei Arzneimitteln sowie Episode 11 »Müssen wir den Patentschutz schützen?« an. Dankeschön.